Deutschlandradio Retro.
Aus den Audioarchiven.
Noch in diesem Jahrzehnt wird die Welt eins der größten Abenteuer der Menschheit erleben: den Flug des Menschen zum Mond. Auf der westlichen wie auf der östlichen Seite der Erde sind die Vorbereitungen für dieses Jahrhundertereignis fieberhaft im Gange. Wie weit man im Osten ist, kann man nicht einmal mit annähernder Sicherheit sagen, da die Vorbereitungen des Unternehmens dort, wie üblich, unter dem Schleier einer Geheimhaltung stehen, die eine sachliche Berichterstattung unmöglich macht. Anders in den Vereinigten Staaten. Präsident Kennedy hat das Projekt des ersten menschlichen Mondflugs unter der Bezeichnung Apollo-Projekt offiziell zur vordringlichen Aufgabe der amerikanischen Raumfahrt in diesem Jahrzehnt erklärt. Schon heute liegen nicht nur die Pläne zur Durchführung des Apollo-Projekts bis in die Einzelheiten fest. Die wichtigsten Anlagen, Geräte und Einrichtungen für die amerikanische Mondexpedition sind schon heute konstruiert, zum Teil bereits gebaut und in Erprobung. So kann heute kein Zweifel mehr bestehen, dass dieses Projekt durchführbar ist und durchgeführt werden wird. Nur der genaue Zeitpunkt liegt noch nicht fest. Der aus Deutschland gebürtige Raketen- und Weltraumforscher Werner von Braun ist eine der Schlüsselfiguren des Apollo-Projekts. Unter seiner Leitung wurde im George Marshall Space Flight Center in Huntsville in Alabama die Grundstufe der riesigen Saturn-Rakete entwickelt und gebaut. Diese größte aller heute bekannten Raketen, die über 100 Meter hoch ist, soll das mit 3 Astronauten besetzte Raumschiff zum Mond tragen. Als Wernher von Braun im Januar dieses Jahres anlässlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde der Technischen Universität in Berlin weilte, hielt er vor den Studenten der TU einen Lichtbildervortrag über das Apollo-Projekt. Der große Hörsaal reichte bei weitem nicht aus, um die Zuhörer zu fassen. Rias hat diesen Vortrag mitgeschnitten und sendet ihn nun nur wenig gekürzt in der Originalfassung für alle, die damals nicht dabei sein konnten. Natürlich fehlt in diesem Vortrag das Lichtbild, auf das Wernher von Braun sich immer wieder beziehen konnte. Aber seine Darstellung ist so farbig und bildhaft, dass wir annehmen dürfen, dass dieser Mangel weder das Verständnis noch das Interesse für die Ausführungen Wernher von Brauns beeinträchtigt. Und nun bitte, Herr von Braun.
Sie lesen heute viel in den Zeitungen darüber, dass in Amerika Milliardenbeträge ausgegeben werden, um einen Mann auf dem Mond zu landen oder um die Venus zu erforschen. Und es gibt viele Leute, die glauben, dass man ohne solche Geldmittel ohne einen solchen ungeheuren Aufwand überhaupt gar keinen erfolgreichen Beitrag zur Weltraumfahrt leisten kann. Ich möchte Ihnen zunächst mal sagen, dass ich nicht glaube, dass dies stimmt. Erstens habe ich selber in den allerersten Anfängen der Raketentechnik hier in Deutschland auch keine Geldmittel zu meiner Verfügung gehabt. Und zweitens, und das ist, glaube ich, noch wichtiger, habe ich gesehen, dass die wirklich entscheidenden Gedanken, die ein solches Projekt, ein solches Vorhaben möglich machen, im Allgemeinen nicht von großen Teams und Kollektivs entwickelt werden, sondern von Einzelpersonen. Und eine solche Einzelperson ist heute auch unter uns. Mein alter, geschätzter Lehrer und Mentor, Professor Hermann Oberth. Professor Oberth schrieb im Jahr 1923 ein kleines Büchlein, das unter dem Titel »Die Rakete zu den Planetenräumen« von einem Münchner Verlag veröffentlicht wurde. Da aber nicht einmal der Verlag daran glaubte, dass irgendjemand dieses Buch ernst nehmen konnte, musste er sogar die Druckkosten selbst bezahlen. Dieses Buch fiel mir im Jahr 1925 in die Hände, als ich gerade unter Tertia sitzen geblieben war, wegen erwiesener Unfähigkeit in Mathematik. Und es war mir daher völlig unmöglich, das Buch zu verstehen. Ich bin dann zu meinem Mathematiklehrer hingegangen und habe ihn gefragt, was man machen müsste, um dieses Buch zu verstehen. Und da hat er gesagt, mein lieber Freund, da musst du erst mal Mathematik lernen. Und da habe ich mich auf den Hosenboden gesetzt. Ein paar Jahre später habe ich dann wenigstens die Hälfte davon verstanden. Dieses Buch, mehr als irgendetwas anders, hat für mich und ich glaube für viele andere Raketenleute die Grundlagen dessen gelegt, was wir dann später getan haben.
Nach dieser Würdigung seines alten Lehrers, Professor Obert, von dem, wie er sagte, auch die heutige Generation noch lernen kann, dass es noch immer des Mutes, des einsamen Genies bedarf, um große Taten zu vollbringen, sprach Wernher von Braun dann von dem Plan, den Präsident Kennedy als die große, vordringliche Aufgabe für die amerikanische Raumfahrt in diesem Jahrzehnt erklärt hat.
Nämlich eine Gruppe von Leuten, noch in diesem Jahrzehnt auf dem Mond zu landen und sicher und lebendig zur Erde zurückzubringen. Diese Aufgabenstellung ist oft etwas mit Zweifel beantwortet worden. Was ist da so wichtig, einen Mann nach dem Mond zu bringen? Lassen Sie mich Ihnen dieses sagen. Ich glaube, es sind zwei Sachen sehr wichtig darum. Wir erwarten nicht, auf dem Mond Gold zu finden oder Uran zu buddeln. Aber wir erwarten, bei der Entwicklung der notwendigen Geräte, Leute auf dem Mond zu landen, so viel zu lernen, dass wir aus dem, was wir da lernen werden, allein die Kosten des Unternehmens bezahlen können. Sie alle haben von dem Telstar zum Beispiel gehört, einem Nachrichtensatelliten. Der Telstar ist ein bescheidener Anfang. Ich glaube, und Zahlen, die ich gesehen habe, scheinen das zu beweisen, dass im Jahre 1975 die Nachrichten oder die Einkommen allein, die aus den Nachrichtensatelliten kommen, bei weitem höher sein werden als die Kosten des gesamten Raumfahrtprogramms. Die Telefongespräche, der Fernsehdienst transozeanisch und so weiter, durch den Geld in die Kasse der Raumfahrt zurückfließen wird. Und die Nachrichtensatelliten sind nur eine der möglichen Einnahmequellen, die sich dafür uns eröffnen.
Und nun geht Wernher von Braun zu einer Schilderung des George Marshall Space Flight Centers über seiner jetzigen Arbeitsstätte in den Vereinigten Staaten.
Dieses Center, dessen Direktor ich bin, ist ein Teil der Nationalen Raumfahrtbehörde der Vereinigten Staaten und liegt im Staat Alabama in Huntsville. Wir beschäftigen dort etwa 7.000 Leute. Dieses ist aber nur etwa 10-12% der Gesamtarbeit, die uns auferlegt worden ist. Der Rest von 88-90% wird durch von uns gegebene Kontrakte in der Industrie gelöst. Und die uns dazu im vergangenen Jahr zur Verfügung gestellten Haushaltsgelder betrugen etwa 1,5 Milliarden Dollar und werden im nächsten Jahr etwas mehr sein.
In den eigenen Werkstätten dieses Raketenforschungszentrums wurden die ersten 8 Saturn C1-Raketen entwickelt und auch gebaut. Ihre Serienfertigung ist inzwischen von der amerikanischen Industrie übernommen worden. Von den 8 Motoren dieser Saturn C1 sagte Wernher von Braun:
Jeder dieser Motoren hat einen Rückstoß von 188.000 amerikanischen Pfund, das sind also ungefähr 90 Tonnen, sodass der gesamte Schub der Einheit 1,5 Millionen Pfund Schub beträgt oder etwa 700 Tonnen. Das Abhebegewicht der gesamten dreistufigen Rakete ist etwa 600 Tonnen. Die inneren Motoren sind starr eingebaut, können sich nicht bewegen. Die äußeren 4 arbeiten gegen einen Aufhängepunkt und können durch hydraulische Kolben hin und her geschwenkt werden, sowohl in der Nickachse als auch in der Querachse, sodass sie dem Gerät volle Steuerung in vorwärts, rückwärts, rechts, links und auch in der Rollbewegung geben. Nachdem die statische Prüfung erfolgt ist, laden wir unseren Booster, so nennen wir die erste Stufe, auf ein Boot. Dieses Boot legt in unserem Dock am Tennessee River an, der direkt an unserem Gelände entlang fließt. Das ist ein Fluss etwa so breit wie der Rhein, mit einer großen Anzahl von Schleusen. Und mit einem Schlepper wird dann dieses Boot den Tennessee, den Ohio und den Mississippi runtergefahren und dann quer über den Golf von Mexiko um die Halbinsel Florida herum nach Cape Canaveral, wo die eigentlichen Starts stattfinden. Wir haben diesen alten Kahn gekauft und dann so eine Hütte raufgesetzt, damit wir den Booster gegen Wetter und auch gegen den Beschuss von Leuten, die sich gelegentlich einen Spaß daraus macht, mit Schrotflinten auf diese Dinger zu schießen. zu schützen. Der Saturn C1 war ursprünglich mal als ein Dreistufer gedacht. Wir brauchen ihn aber dreistufig nur dann, wenn wir Fluchtgeschwindigkeiten erreichen wollen. Das heißt, aus dem Erdschwerefeld der Erde völlig heraus wollen. Für Flüge, die sich nur mit langsameren Geschwindigkeiten wie einfachen Umlaufbahnen um die Erde beschränken, also nur etwa Machtzahl 24, brauchen wir nur zwei Stufen. Bisher habe ich Ihnen von unserem kleinen Saturn C1 erzählt. Wir nennen dieses Ding den Baby-Saturn. Zum Vergleich den Saturn C5, der benutzt werden wird, um ein Apollo-Raumfahrzeug zum Mond zu tragen. Dieses Gerät ist etwa 130 Meter lang und hat 10 Meter Durchmesser an der Basis, 33 Fuß. Während dieses Gerät, also das Apollo-Raumfahrzeug, nur an eine Umlaufbahn um die Erde werfen kann, kann dieses Gerät dasselbe Raumfahrzeug auf eine Fluchtbahn zum Mond bringen, das heißt Fluchtbahngeschwindigkeit erreichen und darüber hinaus noch genug Brennstoff mitgeben, dass die Leute vom Mond wieder zurückkommen. Der C5 Booster, hat 5 Motoren, nicht 8 wie der kleine, sondern 5. Aber jeder dieser Motoren hat ebenso viel Schub wie der ganze kleine Saturn. Nämlich 1,5 Millionen Pfund oder 750 Tonnen. Der Gesamtschub dieser Rakete ist daher 7,5 Millionen Pfund Schub oder etwa 3.200 metrische Tonnen. Das Abhebegewicht ist nicht ganz 3.000 metrische Tonnen. Damit Sie nur einen Eindruck haben, das ist etwa das Abhebegewicht von 25 vollbeladenen Boeing 707 Düsenverkehrsflugzeugen. Wenn Sie die alle nebeneinander vollbeladen mit Passagieren und Brennstoff auf eine Waage stellen, dann würden die ebenso viel wiegen wie die C5, wenn es losfährt. Und die Nutzlast, die wir mit dem C5 zum Beispiel in eine Umlaufbahn werfen können, ist etwa eine vollbeladene Boeing 707. Sie sehen hier eine Figur eines Mannes, so bloß Maßstab. Wir nennen diesen Mann gewöhnlich den Steuerzahler. Der innere Motor ist fest verankert. Die äußeren 4 Motoren können geschwenkt werden mit hydraulischen Kolben und dienen zur Steuerung der Rakete. Es möge Sie interessieren, dass allein die Turbopumpe eines solchen Motors, die den Auftrag hat, den Brennstoff in die Brennkammer zu pumpen, 55.000 PS hat. Und von diesen Turbopumpen haben wir also je eine pro Motor, sodass wir über 250.000 PS allein für die Brennstoffförderung installiert haben. Der wenn man in Pferdekräften ausdrücken will, was an sich nicht für sehr vornehm gilt in Raketenkreisen, weil es etwas irreführend ist, was aber trotzdem ein ganz gutes Bild für die Energieumsetzung gibt, die in so einem Vogel vor sich geht. Sie nämlich die kinetische Energie, die in dem Gasstrahl herauskommt, mit Pferdekräften ausdrücken, dann haben Sie in diesem Ding 32 Millionen Pferdekräfte. Auch hier ist die Brennzeit 120 Sekunden. Danach wird die erste Stufe abgeworfen und die zweite gezündet. Die zweite Stufe hat auch 5 Motoren, brennt aber nicht Petroleum und Sauerstoff wie die erste, sondern flüssigen Wasserstoff und flüssigen Sauerstoff. Wir können mit 2 Stufen in die Umlaufbahn gehen. Wir haben aber die Absicht, bei dem Flugprofil zum Mond die zweite Stufe abzuwerfen, kurz bevor wir Umlaufbahngeschwindigkeit erreichen, und die dritte Stufe schon anzuzünden für den ersten Teil des Aufstiegs in die Umlaufbahn, sie dann abzustellen und erneut zu zünden, wenn wir aus der Umlaufbahn wieder heraus zum Mond weiterfliegen. Die Startmethode des C5 ist sehr gründlich analysiert worden. Wir haben die alte Methode mit dem C1, mit dem fahrbaren Bedienungsgerüst studiert. Wir haben auch Methoden untersucht, auf den Ozean rauszugehen, vom Wasser direkt es zu machen. Aber da sind überall Schwierigkeiten dabei, mit Wind und Wetter und Hurricanes und all solchen Geschichten. Wir sind schließlich zu dieser Lösung gekommen als die aussichtsreichste und auch billigste. Wir haben eine Halle, die etwa innen 150 Meter Höhe hat, in der man 4 solche Geräte senkrecht aufstellen kann, einschließlich diesen Plattformen. Die Rakete wird in dieser Halle fix und fertig vorbereitet, mitsamt diesem Tower, diesem Turm hier, den nennen wir Umbilical Tower. Das Wort Umbilical Cable heißt wörtlich übersetzt Nabelschnur. Und er hängt damit zusammen, dass jede Stufe der Rakete mit einem Kabel, einer Nabelschnur, verbunden ist mit dem Boden, durch die man bis zum Moment des Abhebens mit der Stufe verkehren kann, sozusagen, und die Instruktionen geben kann. Was wir nun machen ist, nachdem die Vorprüfung des Geräts vollkommen in der Halle stattgefunden hat, fährt ein sogenannter Crawler. Ich habe da kein deutsches Wort für, vielleicht können Sie sich selber eins zusammennageln. Es ist ein Fahrzeug, was auf Tankraupen läuft. Es hat einen zentralen Dieselmotor von 5000 PS, der Strom erzeugt, und dann hat es eine Reihe von Elektromotoren, die diese einzelnen Raupen betreiben. Und dieses ganze Ding fährt unter so eine Plattform herunter in der Halle drin. Und nun hat sie 4 hydraulische Kolben, durch die man diese Platte anheben kann, sodass sie unter dieses Ding runtergeht. Und dann hebt sie sie ein paar Zentimeter an, woraufhin diese Platte mitsamt dem Turm und der senkrecht stehenden Rakete auf dieser Platte ruht. Und jetzt fährt dieses Raupenfahrzeug etwa 2 Kilometer von der Halle und setzt die Platte auf diesen 6 Füßen ab. Lässt das Öl wieder raus aus der Hydraulik und dann sitzt das auf der Platte drauf. Wenn die Rakete abgeschossen worden ist, fährt der Crawler wieder herunter, hebt die Platte wieder an, fährt das ganze Ding zur Halle zurück und eine neue Rakete wird aufgebaut. Wir sind gestartet von Cape Canaveral. Die erste Stufe mit seinen 5 Motoren hat ihre Triebwerke abgeschaltet. Die 5 Motoren der zweiten Stufe haben gerade gezündet, und da wir im Vakuum des Weltraums sind und die Wasserstoffraketen arbeiten, haben sie diese typischen Entspannungen. Die zweite Stufe brennt jetzt für eine Periode von etwa 400 Sekunden. Wir haben 120 Sekunden Brennzeit hinter uns, sind ungefähr 40 Kilometer hoch. Und die zweite Stufe bringt jetzt das Gerät bis beinahe auf die Geschwindigkeit der Umlaufbahn. Wir sind in die Umlaufbahn gegangen. Wir nennen das Parking Orbit, weil in dieser Umlaufbahn, Warteumlaufbahn könnte man auch sagen, dafür gesorgt wird, dass der richtige Zeitpunkt erreicht wird, indem wir wieder aus der Umlaufbahn herausfliegen. Das ist nämlich ein Wort auf diese Sache verwenden, warum wir einen solchen Parking-Orbit haben. Sie wissen ja, dass die Erde sich in 24 Stunden um ihre Achse dreht, dass auch der Mond etwa 1 Kilometer pro Sekunde wandert. Und Sie werden sicher auch davon gehört haben, dass es nicht ganz so einfach ist, immer eine so eine Riesenrakete auf genau die richtige Sekunde wirklich vom Teller loszukriegen. Wir wollen also, sofern die Operation Canaveral betroffen ist, etwas haben, was wir ein Abschussfenster nennen. Wir wollen eine Zeit haben von 2, 3 oder 4 Stunden, innerhalb denen wir schießen können. Wo wir uns erlauben können, aufs Wetter zu warten oder wenn eine kleine Störung ist, nochmal einen Mann hinzuschicken oder wenn ein Boot gerade in das Schießgebiet reinfährt, dass wir warten können, bis der Kerl wieder raus ist und so weiter. Man kann nun diese Sache, diese Flexibilität der Abschusszeit verbinden mit der Forderung nach sehr präziser Einleitung in die Mond, in die Bahn zum Mond, die Lunar Trajectory, indem man einen Parking-Orbit einführt, indem man sozusagen die Lose aufnimmt, die man schaffen will durch Flexibilität mit der Startzeit. Das heißt, anstatt uns mit der Startzeit einzuengen, sagen wir einfach, wir verändern die Zeit, die wir das Ding in den Parking-Orbit rumhängen lassen, aber wir definieren gleich von Anfang sehr präzise den Moment, wo wir uns aus dem Parking-Orbit herausbegeben. Ein solcher Umlauf im Parking-Orbit ist etwa 1,5 Stunden, wie etwa Umlaufbahn eines Astronauten im Mercury-Programm. Man kann nun also sagen, naja, schön, dann geht er eben entweder einmal rum oder ein halbmal rum oder geht auch dreimal rum und erst dann holen wir das Ding aus dem Parking-Orbit heraus und gehen zum Mond weiter. Das ist also eine Verbindung von Flexibilität der Startzeit mit Präzision des Transfers, des Weiterflugs zum Mond. Was passiert, wenn wir, nachdem wir die Transfergeschwindigkeit, die Fluchtgeschwindigkeit, die uns zum Monde führt, erreicht haben? Wir haben jetzt die erste und zweite Stufe abgeworfen und die dritte Stufe ist auch ausgebrannt. Wir haben jetzt eine Geschwindigkeit gegenüber der Erde von etwa 10,2 Kilometer pro Sekunde erreicht. 10,8 Kilometer pro Sekunde erreicht. Was genügt, uns zum Mond herauszutragen. Und nun passieren eine Reihe von interessanten Manövern, die mit der Wahl unserer Methode, zum Mond zu fliegen, auf das Engste zusammenhängen. Ich möchte nun über diese Methode ein paar allgemeine Worte zuerst sprechen. Sie werden alle davon gehört haben, dass es eine Weile drüben in Amerika einen erheblichen Disput darüber gegeben hat, wie man am besten und wirtschaftlichsten und schnellsten zum Mond fahren soll. Ich habe darüber hier auch einigen Unsinn gelesen, nämlich, dass wir angeblich in dem Marshall Center in Huntsville den Standpunkt vertreten hätten, eine Rendezvous-Methode in einem Erdorbit wäre die günstigste Methode und dass man uns also mehr oder weniger gegen unseren besseren Willen und unser besseres Wissen eine andere Methode, nämlich ein Parking-Orbit um den Mond herum, aufoktroyiert hätte. Tatsache ist, dass wir alle, die wir drüben mit dem bemannten Raumfahrtprogramm zusammenhängen, eine gemeinsame Studie gemacht haben, in der wir alle drei Methoden sehr gründlich analysiert haben. Methode 1 war, eine Rakete zu bauen, die wir Nova nannten und noch sehr viel größer war als das C5, die groß genug war, um in einem einfachen Flug ohne jede solche Treffen und Rendezvous in Umlaufbahnen zum Mond hin und zurück zu fahren. Lösung Nummer 2 war, dass man mit 2 Saturn C5 in eine Erdumlaufbahn ging und die beiden Nutzlasten dieser beiden C5s dann irgendwie miteinander verband. Entweder in der sogenannten Connecting-Mode, dass man die beiden einfach zusammensteckte und dann 2 Stufen daraus machte, oder in der Fueling-Mode, dass man mit dem einen Ding das gesamte Mondfahrzeug in den Erdumlauforbit brachte und mit der zweiten das Ding einfach nachtankte. Und die dritte Methode, die wir also untersucht haben, war, man nehme nur einen Saturn C5 und fliege damit in eine Bahn um den Mond herum und lasse das, was zur Erde zurückfliegt, in der Umlaufbahn um den Mond und steige zum Mond herab mit einem speziellen kleinen Mondlandefahrzeug. Der Vorteil dieser Methode war, dass wir nur ein C5 brauchten. Der Nachteil war, dass dieses etwas schwierige Rendezvous-Manöver, das die Astronauten zu vollziehen hatten, wenn sie von der Mondoberfläche zurückkehrten und nun die andere Einheit, die zur Erde zurückkehren sollte, wieder antreffen mussten in dem Umlaufbahn um den Mond, dass die in so weiter Entfernung von der Erde durchzuführen war. Lassen Sie mich sagen, dass wir alle diese drei Methoden sehr eingehend analysiert haben. Punkte der Schwierigkeiten, die zu erwarten sind, vom Gesichtspunkt der Zeit, die benötigt war, die Schwierigkeiten zu lösen, und schließlich auch vom Gesichtspunkt des Geldes, was kosten würde, es zu machen. Wir sind alle miteinander übereinstimmend zum Ergebnis gekommen, dass die sogenannte Lunar Orbit Rendezvous Methode die beste war. Das heißt, ein Rendezvous, ein Zusammentreffen dieser zwei Einheiten in einer Umlaufbahn, um den Mond durchzuführen. Wir fahren jetzt zunächst mit dem Triebwerk als Bremse arbeitend in eine Umlaufbahn in den Mond ein. Wir schalten das Triebwerk ein und verhindern dadurch, dass wir einfach den Mond umfahren in einer Parabel, sondern wir bremsen ab bis auf die lokale zirkuläre Geschwindigkeit. Und dann ist dieser ganze Apparat in einer Umlaufbahn um den Mond herum in etwa 100 Kilometer Höhe. Aus dieser Situation machen wir jetzt Folgendes. Wir trennen jetzt die Einheit, die zur Erde zurückfliegt, von dem Ding, was auf dem Mond landet, und benutzen den Antrieb dieser Einheit, um in eine Ellipse hineinzugehen, um den Mond herum, die genau die gleiche Umlaufszeit hat, wie das die ursprüngliche. Beide Bahnen, die zirkuläre 100 Kilometer Umlaufbahn um den Mond, in die wir zuerst eingetreten sind, und diese neue Ellipse haben genau 2 Stunden Umlaufszeit. Aber diese Ellipse hat einen niedrigsten Punkt über dem Mond von nur 18 Kilometer Höhe. Warum machen wir das? Das hat einen sehr einfachen Grund. Wenn Sie sich von beiden Einheiten trennen und jetzt fahren hier die 2 Mann, wir sind mit 3 Mann abgefahren, 2 Mann sind in das Landefahrzeug umgestiegen, der 3. Mann bleibt als Schiffshüter in diesem Ding. Diese Leute fahren jetzt bis 18 Kilometer Höhe über die Mondoberfläche rüber und können sich das erstmal ihr Landegebiet ansehen. Die sind nicht viel höher wie ein Strahlflugzeug, wenn sie in dieser Höhe sind. Und sie können jetzt wieder heraussegeln und finden ihren Freund, der gerade hier rumgefahren ist. Und wenn ihnen der Mond nicht gefällt, dann können sie an diesem Moment wieder ein Rendezvous mit ihrem Freund machen und sagen, ist nicht. Sie können das aber nochmal machen. Sie können zum Beispiel sagen, naja, also wir gucken uns das nochmal an. Die in erster Linie in Aussicht genommene Landungsarea, die sieht nicht so gut aus. Wir wollen uns das nochmal genauer ansehen. 2 Stunden später, wenn Ihnen das immer noch nicht gefällt, treffen Sie wieder Ihren Freund hier. Und Sie können jetzt zum 3. Mal landen oder Sie können auch ein 3. Mal rumgehen. Das heißt, Sie können bei jedem Mal, wenn Sie entscheiden, nicht zu landen, immer wieder ein Rendezvous machen mit dem Mutterschiff, das zur Erde zurückgeht. Aus diesem Grunde haben wir diese 2 konzentrischen, synchronen Orbits um den Mond herum gewählt. Nehmen wir nun mal an, dass nach 2 oder 3 Überflügen, und die Anzahl ist also absolut in der Hand des Kapitäns, was er entscheiden will, entscheiden sich die Männer zu landen. Dann passiert Folgendes. Dann fährt das Landing-Fahrzeug, also die Lunar Landing Module, wie wir es nennen, dieses Landefahrzeug, mit einem Eigentriebwerk, Sie sehen hier wieder diesen Strahl angedeutet, Vakuumentspannung, bremst sich dieses Ding heraus. Wir waren also, wie Sie sich entsehen werden, nur 18 Kilometer hoch. Jetzt bremst er sich heraus und macht einfach einen am Schluss senkrechten Abstieg auf den Mond. In 30 Meter Höhe über der Mondoberfläche können wir, wie wir sagen, hovern, das heißt also schweben, wie ein Helikopter, einfach da hängen. Der Mond hat nur ein 1/6 g Anziehungskraft Das Ding ist relativ leicht. Das ist ein Resultat, kann man für eine Minute solchen Schwebebrennstoff vorsehen, ohne zu viel Brennstoff zu verschwenden. Mit diesem Schwebebrennstoff können die Männer, die in der Kapsel drin sitzen, in diesem Landefahrzeug, eine genaue Auswahl ihres Landungspunktes vornehmen. Die kommen also hier an und nehmen wir mal an, hier merken Sie also, dass es hier schöner zu landen ist. Dann können Sie wegen lokaler Hindernisse sich hier noch etwa einen Kilometer oder so herübersetzen und dann hier landen. Und in der ganzen Zeit hängen Sie hier herum wie ein Helikopter, wobei der Schub nur das Gewicht aufbringt, was also auf dem Mond nur ein Sechstel dessen ist, was es auf der Erde sein würde. Das Gewicht, mit dem diese Gesamteinheit den Mond verlässt, die Mondumlaufbahn verlässt, ist übrigens etwa 25.000 Pfund. Und wir sind hier herunter bis ungefähr 12.000 Pfund. Und wenn Sie dies mit einem Sechstel multiplizieren, haben Sie ungefähr 2.000 Pfund Schub nötig, um dieses Hovering zu machen. Das braucht nicht viel Brennstoff. Jetzt landet das Ding also hier. Nun sind wir also angekommen am Mond und die Männer können aussteigen in ihren Druckanzügen und können also ihre Aufgaben auf der Mondoberfläche erfüllen. Wie ich zuerst schon sagte, für die allererste Mission ziemlich begrenzt sein werden. Sie werden Proben von der Mondoberfläche zurückbringen und einige wohlvorbereitete Messungen machen über Radioaktivität, über Temperaturen und so weiter. Wichtig ist, dass der Führer dieses Fahrzeugs eines seiner vier Landebeine sehen kann. Und durch die Tatsache, dass das Triebwerk steuerbar ist und wir mit sehr wenig Schub arbeiten, kann er genau dasselbe machen, was ein Helikopterpilot macht, der auf sumpfigem Gelände landen muss und nicht genau weiß, ob seine Räder zu tief einsinken. Er beobachtet einfach seine Räder und wenn ihm der Boden schlecht aussieht, dann kann er mit seinem sogenannten Collective Pitch Control, wo er also die Propelleranstellung seiner Helikopterblätter verändert, einfach wieder genügend Auftrieb erzeugen, setzt sich dann etwas herüber und probiert es nochmal. Auf diese Weise können wir also einfach durch Ausprobieren feststellen, wie das Landegelände hart genug ist für das Fahrwerk. Der Mond hat rein fliegerisch gesehen einen großen Vorteil. Man hat kein Wetterproblem. Schlechtwetteranflüge oder sowas gibt es nicht. Immer klarer Himmel. Nachdem die Landung beendet ist, fliegt jetzt der obere Teil mit den Männern wieder in die Umlaufbahn zurück. Und nun teilt sich dieses Landungsfahrzeug in zwei Teile. Die Männer saßen die ganze Zeit oben drin, aber jetzt, nachdem sie zurückfahren, wollen sie dieses ganze leer gebrannte und unbrauchbare Landematerial nicht wieder mit zurückschleppen. Also zünden sie die zweite Stufe dieses Geräts. Und nur dieser obere Teil fährt nun in die Umlaufbahn zurück. Sie sehen hier die Anlegeschleuse, mit der das Ding wieder an der Nase des Eintauchfahrzeugs festmacht, was inzwischen fröhlich alle zwei Stunden einmal um den Mond herumgefahren ist. Da der Mond sich nur sehr langsam um seine Achse dreht, einmal in einem Monat, ist bei einem Aufenthalt auf dem Mond von nur einigen Tagen kaum eine Änderung der Bahnverschiebung dieses in der Umlaufbahn um den Mond verbleibenden Geräts zu erwarten. Als ein Resultat können die Männer, die sich hier auf der Mondoberfläche befinden, alle zwei Stunden mit ihrem Freund sprechen, der da oben also rüberkommt und nun durch Periskope auch sehen kann, wie es der Landeparty ergangen ist. Das ist eine ziemlich wichtige Sache, weil wenn diese Landeparty irgendwelche Schwierigkeiten hat, dann kann der Mann, der da oben rumfährt, zumindest mit der Erde weiter kommunizieren. Er kann sehen, was hier vor sich geht. Selbst wenn die eine vollkommene Bruchlandung machen, sieht er, was passiert ist. Und sollten die also völlig verunglücken, dann kann der Mann, der in der Umlaufbahn geblieben ist, auch noch alleine zur Erde zurückkehren und über die Einzelheiten sogar einen genauen Bericht, Film und allem abliefern. Wie der Wie das Rendezvous-Manöver selber beschaffen ist, zeigt das nächste Bild. Hier kommt von der Oberfläche des Mondes aufsteigend durch diese Bahn das, der oberste Teil dieses Landefahrzeugs an. Bedenken Sie, es sieht jetzt anders aus, es ist nur die oberste Stufe des Landefahrzeugs. Und hier kommt der Schiffshüter mit der Rückkehreinheit durch seine 2-Stunden-Orbit in 100 Kilometer Höhe angesegelt. Er hat ein Radar, die haben ein Radar, sie nehmen Verbindung auf, können dadurch auch kommunizieren, können ihre Entfernung messen. Was noch wichtiger ist, können die Entfernungsänderung bestimmen, die natürlich ein direktes Maß der Differenzgeschwindigkeit der beiden Einheiten ist. Und man kann sowohl mit diesem Triebwerk hier, als auch mit dem Triebwerk in dieser Einheit, als auch mit beiden zusammen das Rendezvous-Manöver durchführen. Hier wiederum glauben wir, einen großen Vorteil gefunden zu haben, weil wir die Möglichkeit mehrerer Optionen haben. Wenn irgendwo was unklar geht, ist immer ein anderer Ausweg vorhanden, das Manöver doch noch wieder erfolgreich durchzuführen. Und wir haben diesen Gedanken in allem, was wir machen, auf zwei Beinen zu stehen. Wie ein Mensch, der zwei Augen, zwei Ohren und zwei Nasenlöcher hat. Dass man immer noch einen anderen Weg offen hat, um durchzuführen, was für das Rendezvous-Manöver, der Erfolg des Rendezvous-Manövers eben notwendig ist. Am Schluss legt also diese Einheit nun an dieser an. Und jetzt steigen unsere Mondlander in dieses Fahrzeug um, wo ihr dritter Mann ist. Und dieses Fahrzeug, was nunmehr leer gebrannt ist, wird sodann abgetrennt. Und mit diesem Triebwerk wird die Rückreise zur Erde angetreten. Die Rückreise der Erde zur Erde ist im Wesentlichen eine Umkehrung des Eintritts in den Orbit um den Mond. Wir schießen uns jetzt aus der Kreisbahn wieder heraus in eine Parabelbahn mit Bezug auf den Mond, die nun in Bezug auf das Mondschwerefeld Fluchtgeschwindigkeit erreicht und damit ins Erdschwerefeld zurückgeht. Auch hier ist natürlich der genaue Zeitpunkt von außerordentlicher Bedeutung. Und diese ganze Sache mit dem Zeitpunkt und mit der Genauigkeit dieser Sache spielt in allen unseren Untersuchungen eine ganz überwiegende Rolle. Wir geben den Astronauten mit Bahnmessungen von der Erde aus dauernd Daten an, wo sie sind, im Verhältnis zu wo sie sein sollten und wie sie ein Manöver anzulegen haben, um von der tatsächlichen Bahn in die gewünschte Bahn zurückzukehren. Sollten aber auch diese Verbindungen nicht funktionieren, so können die Astronauten mit eigenen Geräten, mit Sextanten, sowohl wie Mondoberflächenbeobachtung auch ihre eigenen Bahndaten bestimmen und ihre eigene Navigation betreiben. Nachdem also das Rendezvous stattgefunden hat und alle drei Mann wieder vereinigt sind in der Rückkehrkapsel, wird dieses Ding abgelöst und wir fahren nun mit diesem Triebwerk zur Erde zurück. Wir fliegen jetzt etwa 64 Stunden zur Erde zurück. 64 Stunden hat auch der Herausflug benötigt. Und jetzt kommen wir an den Punkt heran, wo also mit Hilfe von Radar von der Erde aus der Eintrittskorridor der Einheit so weit eingeengt worden ist, dass wir genau wissen, jetzt liegen wir richtig und können mit Sicherheit, wenn wir diese Bahn weiterverfolgen, Trägheitsbahn, in eine sichere Bremsbahn in die Erdatmosphäre eintreten. Für diesen atmosphärischen Eintritt ist nur der vorderste Teil der Kapsel, in dem sich die drei Mann befinden, wirklich sicher genug. Und nachdem also das letzte Manöver beendet ist, dreht sich die Kapsel um 180 Grad herum und tritt mit dem stumpfen Ende vorausfliegend, wie die Mercury-Kapsel, in die Erdatmosphäre ein. Die Männer liegen auf ihrem Rücken, fühlen natürlich die Verzögerung jetzt in der Richtung von Brust zu Rücken, was die Richtung ist, in der man die größten Beschleunigungen aufnehmen kann. In den gewählten Korridoren wird diese Beschleunigung oder Verzögerung während des Wiedereintauchens nie über 4G hinausgehen. Die Bremsbahn selber ist aber ziemlich lang, sie ist etwa 3000 Kilometer lang, Erst nach 3000 Kilometer hat diese atmosphärische Abbremsung, während der vordere Teil der Kapsel weißglühend wird, ihre Geschwindigkeit herunter bis auf Schallgeschwindigkeit und darunter abgebremst. Dieses Manöver ist im Prinzip sehr ähnlich zu dem, was wir schon mehrere Male mit dem Mercury-Kapseln gemacht haben. Die Russen machen es auch nicht anders. Man benutzt den Widerstand der Kapsel, um sich eben abzubremsen. Man muss nur eben flach genug eintauchen, damit die Hitze und auch die Bremsverzögerung nicht zu steil anwachsen, weil sie sonst entweder durch die Verzögerung getötet werden können oder die Kapsel einfach verbrennt wie ein Meteor. Es kommt natürlich darauf an, dass man da große Präzision bei verwendet, denn wir landen ja am Ende möglicherweise im Wasser und da wollen wir dann Schiffe liegen haben, die Astronauten gleich bergen können. Oder wenn wir eine Landlandung machen, was mit der Apollo auch möglich ist, dann wollen wir natürlich so nahe wie möglich an einem vorher abgesteckten Zielgebiet herunterkommen. Bis wir herunter sind auf etwa Machtzahl 0,6 und eine Höhe von etwa 4 Kilometern, fliegt die Kapsel ohne jeden Fallschirm, einfach mit ihrem eigenen Widerstand. Erst dann werden die Fallschirme geöffnet. Da gehen diese drei Fallschirme auf, von denen wiederum zwei genug wären, um die Arbeit zu machen. Und der dritte ist das Ersatz da. Dies ist der sogenannte Heat Shield, der stumpfe Teil der Kapsel, die Haupthitze aufnimmt. Diese Kapseln werden stumpf gemacht, einfach damit der größtmögliche Teil der zu vernichtenden kinetischen Energie beim Wiedereintauchen, das ist ja immerhin über 10 Kilometer pro Sekunde Geschwindigkeit zu vernichten, dass der größte Teil dieser kinetischen Energie nicht in Hitze umgesetzt wird, der in die Kapsel eintritt, sondern in eine Bugwelle, eine Machfront, die Energie von der Kapsel selber hinwegtritt. In dieser Konfiguration mit den drei Fallschirmen raus und mit einer Sinkgeschwindigkeit von etwa 6 Meter pro Sekunde berührt die Kapsel schließlich den Boden und wie ich schon sagte, kann sie sowohl auf dem Ozean landen als auch auf Land. Wenn sie im Ozean landet, ist sie schwimmfähig, sie ist mit allen Funkgeräten ausgerüstet, um selbst wenn sie in einer falschen Gegend landet, Schiffe heranrufen zu können oder Flugzeuge. Und wenn sie an Land landet, machen die Astronauten einfach die Tür auf und steigen aus. Ich glaube, dass erst dann ihr Hauptproblem beginnt, nämlich die Pressekonferenz. Dankeschön.
Sie hörten als Sondersendung des RIAS die Kurzfassung des Vortrags »Das Apollo-Projekt«, den Professor Wernher von Braun anlässlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde der Technischen Universität vor Studenten und Professoren der TU in Berlin hielt.
Deutschlandradio Retro.